Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Noch ein bisschen belegt, wie ihr vielleicht hört, aber einigermaßen wieder auf dem Damm. Und mir gegenüber der dauergesunde, topfitte Holstein-Experte Andreas Keidel.
Ja, Opa. Moin Niklas, ich klopf mal schnell auf Holz. Ja, ne? Also,
so sieht's aus. Bei dem Wetter hier kann man das nicht gebrauchen, kann ich dir sagen, die letzten Tage.
Aber
nun funktioniert's und du hast ja letzte Woche mit unserem Lokalchef Christian Blasel auch einen mehr als adäquaten Gesprächspartner gehabt. Sehr interessante Folge, die mir dann die Stunden, zumindest eine gute halbe Stunde im Krankenbett sehr versüßt hat.
Ja, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich fand es eigentlich auch ganz interessant.
So sieht's aus. Lassen wir einfach auch nochmal nachwirken über den Sommer, diese ganze Stadionthematik, und harren mal der Dinge, die da noch so kommen.
Das ist ja ich sag mal, das schärfste Damoklesschwert, was über den Störchen so rumschwirrt irgendwo, ne? Weil wir müssen das eigentlich mental eher ausblenden, weil sonst schüttelt man immer nur mit dem Kopf und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum gewinnen die heute oder verlieren sie heute, ist eh egal. Ne? Naja, etwas überzogen formuliert, ne? Aber ist schon eine krasse Nummer, die da wartet, und wenn ich da das erinnern darf, was die Planungen anbelangt, wie konkret die sind, dann wird das Damoklesschwert nicht stumpfer, habe ich mal so befürchte ich jetzt einfach mal so.
Ja, das stimmt. Also
die Planung klang nicht so konkret.
Nee, das stimmt, leider. Man wundert sich ein bisschen dann darüber vielleicht in einem oder anderen Moment, aber leider scheint es so zu sein. Also an alle von euch, die das vielleicht nicht gehört haben, es lohnt sich, hört da nochmal rein, der aktuelle Stand zum Holsteinstadion, der uns ja noch ein bisschen beschäftigen wird. Wir wollen heute aber einfach nochmal die Saison ein bisschen rekapitulieren, die ja nun schon ein paar Wochen zurückliegt, beziehungsweise seit letzter Woche ja wir die zweite Liga wirklich komplett haben, die Holstein-Gegner für die nächste Saison kennen. Einmal mehr der HSV, ihr habt ja letzte Woche auch drüber gesprochen, die Unaufsteigbaren in Abwandlung des damaligen, ich glaube, KSC-Vereinshymne, ne? Unabsteigbar aus der Bundesliga in den 90ern. Der HSV scheint ein bisschen unaufsteigbar im Moment zu sein. Abgestiegen ist derweil Arminia Bielefeld, was ich nach dem Hinspiel auch schon angedeutet hatte. Insofern wissen wir, wo es hingeht für die Störche und wer dann auch hierher kommt. Und Bielefeld ist vielleicht auch schon eine kleine Überleitung zu dem Thema, was uns jetzt in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird. Neuzugänge. Auf der einen Seite profitiert Holstein vom Bielefelder Abstieg, was das Fernsehgeld angeht, und da ist vielleicht dann die Schatulle ein bisschen weiter auf, was Transferausgaben angeht, eventuell. Auf der anderen Seite ist natürlich Bielefeld auch so ein, ja, wie soll man es sagen, ein Fundus an gestandenen, mehr als gestandenen Zweitligaspielern. Ne? Ich glaube, drei Spieler haben Vertrag für die, für die dritte Liga.
Also jetzt Fabian Klos, glaube ich, noch dazu. Es sind dann wohl vier. Einen Trainer haben sie vom SC Verl, den Ortsnachbarn, da sozusagen verpflichtet für anstelle von Uwe Koschinat, der dann auch nur ein halbes Jahr da war. Aber das ist, glaube ich, relativ übliches Prozedere, dass nach dem Abstieg, der dann so wirklich überraschend und unglücklich zustande gekommen ist aus Bielefelder Sicht, unvermeidbar gewesen ist, dass man sich von dem Übungsleiter dann trennt.
Dann frage ich dich mal ganz konkret, wie stehen die Chancen? Es wird so gemunkelt ja auch schon, so ein Masaya Okugawa, der ja in Kiel Spuren hinterlassen hat,
dass da nochmal was geht. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter nach hinten greifen, irgendwo, was du eben gesagt hast, und zwar was Fernsehgeld und ähnliche Geschichten anbelangt. Also jetzt konkretisieren sich ja die Zahlen langsam, nachdem die Liga-Zusammensetzung feststeht. Das differiert da, sag ich mal, auf den Seiten der einschlägigen Portale, fernsehgeld.de und was weiß ich nicht alles, wie die heißen. Da rangiert Holstein auf Platz 8 der Geldrangliste mit knapp 11 Millionen Euro, 10,9 und ein paar zerknackte sind das. Bei Kicker werden sie auch auf Platz 8 geführt mit 11,8 Millionen. Ich glaube, dass bei den 11,8 Millionen liegen wir ungefähr richtig, weil zu diesen, was auf den einschlägigen Portalen da veröffentlicht wird, da fehlen dann Zusatzgeschichten wie Nachwuchsarbeit, wie viele Leute sind eingesetzt werden, wie viele Local Player gibt es und so weiter und so weiter. Das ist ja diesem Vier-Säulen-Modell ist das ein Faktor davon, ein Unterfaktor, der dann sich aber dann eben in der Endsumme niederschlägt. Also gehen wir mal von ungefähr 11,8 Millionen aus, vielleicht sind es dann auch 11,9 oder nur 11,7 im Endeffekt. Auf jeden Fall ist das ungefähr das Niveau, auf dem sich Holstein auch in der letzten Saison bewegt hat, wäre dann aber bei einem Abstieg der Bielefelder, bei einem Nichtabstieg der Bielefelder deutlich, deutlich weniger gewesen. Also von daher darf man sich beim SVW in Wiesbaden recht herzlich bedanken, dass die Bielefelder da in die dritte Liga befördert haben. Der Etat hat Wolfgang Schwenke, Finanzminister der Störche, gesagt, wird leicht erhöht von zuletzt offiziell 11,4 Millionen Euro auf um und bei 12, vielleicht ein bisschen mehr oder sowas. Das sind für Kieler Verhältnisse gute Geschichten, das muss man sagen, zeugt von vernünftiger Arbeit und auch dem Bewusstsein, dass man sich ein bisschen nach vorne bewegen muss, was die Zahlen anbelangt, und in diesem Haifischbecken sich weiter bewegen zu können, ohne aufgefressen zu werden. Aber das sind natürlich überhaupt keine Vergleiche mit den Branchenführern, neben die beiden Absteiger Hertha und Schalke. Ja. Da sind dann Fernsehgeld alleine jetzt nach dem Abstieg bei 21, 22. Andere Kicker berichtet bei Hertha von 24 Millionen Euro allein an Fernsehgeld. Trotz der Schuldenlast, die Vereine zu stemmen haben, da bleibt dann natürlich trotzdem was übrig. Also jetzt kommen wir auf Bielefeld. Und da sind Spieler wie Masaya Okugawa für Holstein einfach nicht zu bezahlen. Ja. Auch wenn er aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Also das würde mich total überraschen. Und abgesehen davon, dass das vielleicht auch nicht die erste Baustelle ist, die man im Kader noch zu beheben hat, wäre das auch wirtschaftlich kaum möglich. Also da gibt's noch genügend Schwergewichte, die vor Holstein sich bewegen. Und das ist, haben wir schon mehrfach gesagt, ist auch die Challenge für die dafür Verantwortlichen, um den sportlichen Leiter Uwe Stöver, da mit einer gewissen Portion Kreativität, einer wirtschaftlichen Seriosität und dem Fund zu arbeiten, dass man bei Holstein in Ruhe sein Talent oder sein Können entwickeln kann, ohne hier groß medial zerrissen zu werden oder sowas. Trotzdem obwohl die Ansprüche schon auch hier an der Förde mittlerweile gestiegen sind, ist das siebte Jahr in Folge, was Holstein jetzt in der zweiten Liga dann in der kommenden Saison spielt. Und trotzdem kann man hier in einer vernünftigen Ruhe arbeiten. Und es ist auch dieser finale 5:1 Triumph in Hannover hat auch irgendetwas bewirkt, glaube ich, in der mentalen Herangehensweise für die kommende Saison. Ich merke das bei mir, aber ich merke das auch, wenn man mit Leuten sich unterhält, da ist irgendwie, ist da was so an Hoffnung aufgekommen, was eigentlich gehen könnte irgendwo, ne? Und jetzt warten wir mal ab, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, aber nochmal Okugawa. Jani Sera wurde beim HSV an der Gerüchtebörse mit dem HSV in Verbindung gebracht. Jetzt hat Glatzel unterschrieben. Dadurch dürfte sich das auch erledigt haben, das Kapitel. Würde mich wundern, wenn sie den noch zusätzlich verpflichten. Auszuschließen ist nicht. Kühn hat erstmal wieder 30 Millionen angekündigt, ja, in Form einer Anleihe. Also das sind ja Summen, von denen sind wir hier in Kiel. Ich muss auch manchmal sagen, Gott sei Dank, Lichtjahre entfernt.
4 Jahre verlängert bis 2027.
Ja.
Böse Zungen behaupten, er jagt den Zweitliga-Torrekord.
Ja, das kann auch noch passieren.
Insofern, genau. Aber ja, so ist es. Für mich die Transfermeldung, das hat jetzt nichts mit Holstein in der zweiten Liga zu tun, ja, vielleicht ein bisschen am Rande. Für mich die Transfermeldung der Woche ist Nabi Keita zu Werder Bremen.
Ja.
Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Sensationell.
Auch nicht schlecht. Ole Werner auch verlängert als Trainer, ja. Ex-Holstein-Chef, also da in Bremen.
Ja, mit hier unseren anderen Kollegen noch dazu, genau, ne? Kohle, genau. Patrick Kohlmann als Co-Trainer, Tom Zychon, damals bei Markus Anfang der Co-Trainer, jetzt bei Ole Werner weiter Co-Trainer, und Hannes Drews auch noch da im Trainerstaff dabei. Also im Grunde ist das Bremen eine kleine, vielleicht im Moment noch etwas bedeutendere, aber eine kleine Dépendance von Kiel. Ne? Also wenn Werder spielt, spielt auch ein großes Stück Kiel mit. Ich sag da an der Stelle auch nur noch Duxer. Mhm. Ne? Und dann wissen wir, worum es geht. Ne? Also wir können es ja den Bremern. Das ist
auf jeden
es,
Fall.
So ist es
auf
ja nicht Fall. Irgendwo.
Und
ne?
wenn das dann zu guten Beziehungen führt und wir sind ja. Talente, jetzt ist ja Lasse Rosenboom zum Beispiel. Werder gekommen. Mhm. Vielleicht hilft das ja auch.
Ja, genau. Ne? Genau.
Wir werden uns das angucken. Also es ist auf jeden Fall ist einiges noch, also es, die nächsten Wochen versprechen noch einiges. Das Transferfenster ist ja wie gewohnt noch lange offen, bis Ende August. Da wird noch was passieren, denn Holstein hat ja auch immer wieder betont, dass auf mehreren Positionen auf jeden Fall noch Neuzugänge kommen sollen.
Ja, wir können das sogar konkretisieren, ne? Also sowohl was den Zeitpunkt anbelangt, ich gehe fest davon aus, dass bis vielleicht ein oder zwei Veränderungen, sowohl was Abgänge als auch vielleicht noch externe Neuzugänge anbelangt, zum Start des Trainingslagers in Österreich, da wird der Kader zu 99% stehen, davon gehe ich mal fest aus. Das zeigt auch immer die Bedeutung des Trainingslagers, weil da will man natürlich den Feinschliff ansetzen, da will man taktische Dinge einüben, da macht das natürlich Sinn, dass die maßgeblichen Baustellen also behoben sind im Kader. Und was die Positionierung anbelangt, sind da die ersten Geschichten, die wichtigsten Geschichten jetzt ein weiterer Innenverteidiger, ein Schienenspieler für die linke Bahn, das heißt also defensiver Außenspieler und ein weiterer Stürmer noch. Das sind die drei Prioritäten, die ganz oben stehen. Und darüber im Moment, sagen wir, der Kader war vorher 30 Köpfe stark oder mit Nua Avuku vielleicht sogar 31. Der soll ja auf 27 ungefähr reduziert werden. Dadurch ergeben sich natürlich auch Gehaltseinsparungen und die setzen natürlich Geld frei, dass man für andere Spieler einsetzen kann. Und nochmal, um Wolfgang Schwenke zu zitieren, sogar im geringen Maße die Möglichkeit bietet, Ablösesummen im vergleichsweise wirklich niedrigen Bereich zahlen zu können, ohne dass man jetzt sich irgendwie in ein großes wirtschaftliches Risiko begibt. Das sind für Holstein-Verhältnisse nochmal gute Voraussetzungen, aber das ist trotzdem eine Challenge. Mhm.
Bevor wir auf mögliche weitere externe Neuzugänge gucken, einmal zusammengefegt sozusagen drei Leihrückkehrer, die Stand jetzt bei Holstein dann wieder aufschlagen werden. Das ist einmal Josh Mees, der mit Jahn Regensburg abgestiegen ist aus der zweiten Liga. Das ist Nico Carrera, der an den FSV Zwickau verliehen war. Eine unglückliche Zeit da hatte, gleich eingestiegen, glaube ich, mit einer gelb-roten Karte und auch nicht so viel gespielt, dann zumindest in der Anfangsphase, wie man sich das erhofft hatte wahrscheinlich. Und dann haben wir natürlich Ahmed Arslan, Dynamo Dresden, den Aufstieg verpasst in die zweite Liga, der theoretisch auch zurückkehrt. Und hier im Fanumfeld ich kann es tatsächlich, muss ich sagen, in dem Fall überhaupt nicht nachvollziehen, so als Heilsbringer angesehen wird, der jetzt zurückkehrt aus dem Exil sozusagen und Holstein in der zweiten Liga in obere Tabellengefilde schießen soll. Bei allem Respekt, Torschützenkönig der dritten Liga, tolle Spiele gemacht für Dynamo Dresden, keine Frage. Aber das ist für mich eine Ansicht, die ich nicht teile, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist eine Riesen-Ammo-Welle, ne? Die da an der Förde hin und her schwappt irgendwo. Das sage ich auch. Und wir müssen nochmal dabei berücksichtigen, dass der Kader jetzt ungefähr, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe, bei 25 Leuten liegt, die jetzt ad hoc mit inklusive der von dir genannten Leihrückkehrer zum Einsatz käme. Damit könnte man schon ohne größere Verletzungs- oder Krankheitsausfälle schon eine einigermaßen brauchbare Mannschaft zusammenstellen. Aber wie gesagt, sollen ja noch. Nun kommen wir mal zu Amo. Also, Fakten sind, Dynamo Dresden hat die vertraglich fixierte Kaufoption nicht gezogen. Diese Frist ist abgelaufen in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr. Ralf Becker, ehemals Sportchef in Kiel, jetzt bei Dynamo Dresden, hat am Montagmorgen vorsorglich auch nochmal bei seinem Kieler Kollegen Uwe Stöver angerufen und ihm das auch nochmal fernmündlich mitgeteilt. Aber das war ja eigentlich sowieso klar. Das ist der Fakt. Das heißt, das Heft des Handelns liegt jetzt wieder bei Holstein Kiel, könnte man meinen. nun ist es ja, also das Heft des Handelns, falls es dann Interessenten gibt, wie die Bild ja berichtet, soll das ja Hertha BSC sein. Und angeblich hat da der dafür zuständige Mensch Zecke Neuendorf schon mit dem Berater von Amo gesprochen. All das lässt sich im Moment schwer verifizieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber auf jeden Fall ist Hertha BSC natürlich ein Name, der auch dann, wer viel Schulden hat oder wenig Geld, der ist aber trotzdem noch weiter in Vorhand offensichtlich gegenüber Holstein. Also mit den Gehaltsvorstellungen, mit den Gehältern, mit denen Hertha winkt, da kann Holstein wahrscheinlich auch nicht mithalten. Da gehe ich jetzt mal verschärft von aus. Nichtsdestotrotz hat Holstein das Heft des Handelns insofern in der Hand, dass sie natürlich jetzt die Ablösesumme bestimmen können. Ahmeds Vertrag läuft noch bis 2024, also sprich noch ein Jahr. Wenn man jetzt für ihn noch Geld generieren möchte, dann muss man ihn jetzt im Sommer verkaufen. So, jetzt kommt zu der sportlichen Expertise. Er hat bei Dynamo Dresden offensives Mittelfeld gespielt, ist so ein Freigeist auf der 10er, 8er Position überall und auch überall erfolgreich auf allen Positionen, super Standardschütze, extrem torgefährlich.
Ja, aber nicht ganz überall, muss man sagen, weil es
mit
kein Defensivkünstler, ne?
So. Also das muss man dazu wissen, aber nichtsdestotrotz könnte man die Fantasie entwickeln, dass er natürlich Holstein helfen könnte bei gleichbleibender Treffsicherheit. Das eines großen Makel, wie auch uns ja hier schon Cheftrainer Marcel Rapp in unserem Podcast schon bestätigt hat, dass sie trotz der 51 Tore oder wie es gewesen sind jetzt schlussendlich, 58 sogar, 58, ja. Immer noch zu wenig sind im Vergleich zu dem, was man an Chancen kreiert hat. Das könnte man jetzt denken irgendwo. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Holstein jetzt nicht per se sagt, also wegen Amos möglicher Defizite im Rückwärtsgang schalten wir diesen Gedanken mal komplett weg, dass er uns vielleicht helfen könnte. Aber jetzt muss man sich auch in die Situation des Spielers hineinversetzen. Der ist jetzt 29, ich weiß gar nicht, ich glaube, wird 30 noch dieses Jahr oder bin ich jetzt im Moment tatsächlich überfragt. Aber der möchte natürlich auch nochmal einmal an richtiges Geld rankommen, was ja für einen Profi auch absolut legitim ist und normal ist. Dazu muss man jetzt wiederum wissen, als Ahmed Arslan 2020 vom VfB Lübeck von Stöver verpflichtet wurde, mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet, haben die Leute hier in Kiel die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sicher, er war da auch Oberknipser in der Regionalliga, also vierte Liga. Aber was in drei Gottes Namen sollen Zweitligist vom Erzrivalen noch, das schlug ja auch noch hatte ja auch noch einen großen Nachhall. Was soll der jetzt in Kiel hier bewerkstelligen? Ich habe auch damals direkt mit Uwe Stöber gesprochen und gesagt, was ist denn da der Hintergrund? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Und damals hatte er gesagt, ich erinnere mich noch ziemlich genau an seine Worte, der ist mega ehrgeizig, der will sich's unbedingt nochmal beweisen. Er hat Qualitäten und wir gehen mit ihm kein wirtschaftliches Risiko. Heißt, er war oder ist noch, weil der Vertrag hat sich ja nicht geändert, wahrlich nicht bei den Topverdienern angesiedelt, also eher im hinteren Bereich der Einkünfte. Uwe Stöver hat damals auch noch gesagt, wir gehen auch deshalb kein wirtschaftliches Risiko, weil er jederzeit in die dritte Liga irgendwie ausgeliehen werden kann, wenn es hier nicht packt. Und er war ja kurz davor, dass hier zur Stammkraft, wir haben es auch schon thematisiert, 21, da ist fast der Fastaufstieg gelungen ist, in dieser Corona-getriebenen Saison, war er in der Endphase wirklich ein wichtiges Glied und hätte eventuell, wenn er weiter durchgehalten hätte, dann hätte das vielleicht auch geklappt mit dem Aufstieg. So weit würde ich fast schon gehen. Dann kam dieser vermaledeite Kreuzbandriss gegen Hannover 96 und damit war es natürlich erstmal Geschichte mit Amo irgendwo, ne? Also mit allen Aussagen hat Uwe Stöber im Fall Ahmed Arslan recht gehabt. Das muss man einfach auch mal so sehen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was ist in der Auslotung, in der Balance, welche Wertigkeit hat er für die Mannschaft? Hat der Spieler Interesse? Will er sich verändern? Will er Geld verdienen? Angeblich soll ja auch türkische Vereine Interesse haben an einer Verpflichtung. Die zahlen ja vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, türkische Erstligisten. Und wie wichtig ist es, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, auch mal wieder eine Transfereinnahme zu generieren über einen Spieler. Das haben wir auch mehrfach kritisiert. Also es ist eine Gemengelage, die weiter für Diskussionsstoff sorgt. Es gibt tausend Pros und 1000 Kontras. Es ist spannend, aber ich sag mal, da bin ich dann bei dir. Was auch immer passiert, einen ehrlichen Fehler kann Holstein da eigentlich gar nicht machen. Mhm. Na, also wenn man sich auf einen vernünftigen Deal einigt, auf eine Vertragsverlängerung, da wird es dann ja hinauslaufen irgendwo und man würde sich da einigen, würde das wahrscheinlich auch, was Gehaltsgeschichten anbelangt, für Holstein-Verhältnisse immer noch überschaubar bleiben. Vielleicht würde sich natürlich deutlich verbessern, ist ja klar. Aber nur so viel wie bei anderen Clubs dann verdienen würde, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten, wenn es keine Einigung gibt, wird es einen Interessenkreis geben für Ahmed Arslan, wer in der dritten Liga Topscorer gewesen ist und nicht nur beim 5:0 drei Tore geschossen hat, sondern eben wichtige Tore zum 1:0 oder zum 2:1 und damit den Dresdnern die Punkte beschert hat. Der hat einfach einen Markt, das ist doch ganz klar. Also ich finde, mein Satz ist ja gerne tranquilo bleiben, das bietet sich in diesem Fall auch an.
Das stimmt. Und ein netter Kerl ist er auch, kauft man mit ein. Ne?
Überhaupt das, keine Frage.
Absolut.
Hat gerade ein paar Tage Urlaub auf Malle verbracht mit dem ehemaligen Kieler und jetzigen Hannoveraner Phil Neumann. Der Phil weiß, wie es Geschäft geht irgendwo. Also wir werden mal sehen, was sich da entwickelt. Da
glühen wahrscheinlich im Moment die Drähte zu ehemaligen Kielern. Ne?
Ja, ja,
Hannover,
genau.
Hannover zu Herrn Neumann und dem und nach Berlin zu Fabian Rehse.
So sieht's aus.
Fabi, sag doch mal, ersten Tage, wie ist ja. so? Ne? Geht da was? Oder?
Ja. Aber wie gesagt, Trainingslager. Ich glaube 9. Juli oder wann das Trainingslager da ist oder sowas, da wissen wir spätestens mehr.
Ja.
Wobei sich, ich sag mal, die Geschichte mit Ahmed wird sich auch wahrscheinlich eher entscheiden.
Ja, davon gehe ich auch aus, denn andere Vereine wollen da ja auch dann Planungssicherheit und ihre Kader zusammenholen. So sieht's aus. Genau, also wir bleiben da ruhig, wie du sagst, und gespannt, was da passiert. Die Holstein wird da sich irgendwann entscheiden unter Abwägung der verschiedenen Aspekte und vielleicht dann ja eine mögliche Transfereinnahme gleich reinvestieren sozusagen in externe Neuzugänge. Wir haben gesprochen, Innenverteidiger, Linksverteidiger oder zumindest Schienenspieler. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal dann in die Sturmspitze sozusagen gucken. Es soll ja auch noch ein Stürmer kommen. Personell ist Holstein da erstmal quantitativ zumindest gut aufgestellt, aber wir haben auch schon drüber gesprochen, so Holmbert Fridtjonsson, Fiete Arp, Ochi Vrid, nicht konstant Zweitliga-Topleistung gebracht, muss man einfach so sagen. Und da geistert jetzt dann ein Name herum, der alleine schon als Name ein absolutes Transfer-Muss ist, muss man sagen, eine echte Schussmaschine, müsste man sagen, als Stürmer. Schuttermaschine.
Ja, das ist also das
besser geht's nicht.
Nee, besser geht's wirklich nicht. Und da gebe ich dir völlig recht. Da muss man alles in die Waagschale legen, um alleine wegen des Namens, um diesen Spieler zu verpflichten.
Wie man das vermarkten kann. Also da eröffnen sich ja Potenziale. Also das ist dann, erstens hast du wieder, haben wir ja bei Jason Lee gesehen, auch Masaya Okugawa, du hast wieder einen Draht auf den ostasiatischen Markt. Von Holstein-Seite aus könntest da sicherlich auch aus den Erfahrungen der Lee-Zeit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, noch lernen und da was draus machen. Du hast in Asien sowieso einen kleinen Fuß in der Tür, weil eben Lee und Okugawa diesen Schritt geschafft haben, über Holstein in den deutschen Profifußball oder europäischen Profifußball einzusteigen und sich Kiel als ganz gutes Pflaster erwiesen hat dafür. Und du hast natürlich hier dann auf dem deutschen Markt mit schlechten Wortspielen unfassbares Vermarktungspotenzial.
Ja, man muss sich das im Nachklapp nochmal reinziehen. Ne? Also Jason Lee war damals 2018, als er nach Kiel kam, WM-Teilnehmer, vorher in Russland gewesen, hatte Deutschland als Stammkraft der südkoreanischen Nationalmannschaft, was er immer noch ist, aus dem Wettbewerb rausgekegelt irgendwo und schlägt hier auf einmal in Kiel auf. Das ist natürlich eine Barriere durchbrochen worden, die vorher komplett unvorstellbar war. Und dann kommt wenige Wochen später auf den letzten Transferdrücker noch Masaya Okugawa von RB Salzburg. Hat hier nach ein paar Anlaufschwierigkeiten in den ersten Wochen gezeigt, was der mit seinem kleinen, schmächtig aussehenden, wirkenden Körper, was der für eine Technik hat und was der hier bewirkt hat, irgendwie sensationell. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Interessenten aus Südkorea oder neuen Interessenten aus Südkorea oder Japan wirklich im Kopf mit hinter und dass man tatsächlich kommuniziert mit seinen Kollegen, die hier dann in Europa ansässig sind. Eine schöne Einstiegsgeschichte in aller Ruhe hier sein Talent zur Verfügung zu stellen. Eine Win-Win-Situation. Du kannst dich hier für den Markt empfehlen, dass du dann an die richtige Marie rankommst irgendwann nach einem, zwei, drei Jahren oder sowas. Und du hast eine Win-Win-Situation, weil Holstein davon partizipiert. Von der Qualität des, ja. Von der möglichen Qualität. Also, das ist schon eine sehr interessante Option, Shuto Machino. Und der wird aber eine Ablöse kosten, mit Sicherheit. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung, weil die japanische Liga läuft da noch ein bisschen länger. Also über genau.
Marktwert wird auf 1,2 Millionen taxiert.
Das ist noch relativ überschaubar.
Das geht noch, ne? Genau. Vertrag in Japan bis Jahresende.
Bis Jahresende, genau.
Genau.
Und also das,
aber auch also
und angeblich hat er ja, so wird es jedenfalls kolportiert, angeblich hat er gesagt, dass er Interesse hätte, dass Holstein ein für ihn interessanter Verein sei und dass er möglicherweise sich vorstellen kann, hierher zu kommen. Also auch da, spannend, hoch 10. Ja,
definitiv. Und auch ein sehr spannender Spieler, muss man sagen. Ja. Also auch die, wenn man sich alleine nur mal die Zahlen anguckt, jetzt in der laufenden J-League-Saison, glaube ich, sowas in der Größenordnung 12 Spiele, 8 Tore,
ja.
Plus 3 Vorlagen oder sowas. Hat 5 Länderspiele für Japan gemacht, 3 Tore. Darunter eins beim 3-0 gegen Südkorea bei der Ostasienmeisterschaft, also jetzt auch kein Fallobst sozusagen. Ja, das liest sich erstmal sehr gut, sehr explosiver Spieler, sehr schnell, der viel dann in 1 gegen 1 Situationen mit dem gegnerischen Torwart kommt, weil er diese Schnittstellenpässe hervorragend aufnehmen kann.
Ja,
mit
seinem Tempo. Hab ich auch gelesen.
Insofern, und bei der WM ja auch dabei gewesen, da muss man ja auch sagen, Holstein guckt sich ganz offensichtlich an, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft so verliert und dann wird da mal geguckt, ob da was geht. Er hat jetzt gegen Deutschland nicht gespielt, war aber im Kader, ist bei der WM gewesen, genau wie Jason Lee, der damals aber ja tragende Säule der südkoreanischen Mannschaft war. Dennoch, das scheint irgendwie was zu sein. Also alle 4 Jahre werden wir wahrscheinlich einen Deutschland-Bezwinger auf dem Wunschzettel von Holstein lesen.
Ja, das wäre natürlich völlig cool und warten wir mal ab, was da geht irgendwo. Ne? Also so eine Vorstellung mit einem gesunden Benny Pichler und dann einem Shuto Machino, der die Erwartungen dann tatsächlich auch erfüllt, das weiß man ja alles nicht genau. Du kannst ja die tollsten Vorleistungen bringen in deiner Heimat und wechselst in die Kultur und da hängen ja viele Faktoren zusammen, wobei man bei, ich sag das jetzt mal ein bisschen klischeehaft, der Asiate ist ja leicht zu führen, ne? Als Profi, ne? Der hat ja eine gesunde Einstellung zu seinem Beruf, ne? Das weiß man ja, dass sie sowieso berufsbedingt, die verzichten ja gerne auf Urlaub und sowas alles, ne, um den Arbeitgeber zu schenken. Also nee, Spaß beiseite. Also eigentlich haben die meisten Vereine, die sich auf dem südkoreanischen oder japanischen Markt bedient haben, gute Erfahrungen gemacht. Gibt natürlich auch mal, wo es dann sportlich nicht funktioniert hat. Das ist ja liegt ja in der Natur der Angelegenheit, dass es auch passiert. Und wir warten mal ab, das ist spannend. Also nochmal, bin gesunden Pichler und Shuto Machino vorne. Und dann, wenn die Brechstange raus muss, hast du dann zumindest noch einen von den beiden Funktürmen da, Ochi Vrid oder Holmbert Fridtjonsson, im gesunden Zustand. Na, damit wirst du natürlich vorne, dann mit Simakala noch auf dem Flügel.
Ja.
Und da wirst du natürlich ganz gut besetzt irgendwo. Ne?
Und vergessen wir dann nicht einen gewissen Steven Skripski, der dahinter auch noch rumtouren
den
könnte.
Den brauchen wir nicht zu erwähnen. Brauchen wir nicht zu erwähnen.
Also ist das
Platz sind zwei der KN-Jahresrangliste nach Spielernoten und in der Kicker-Mannschaft der Saison, also des Jahres, auch aufgeführt. Das sind schon Qualitätsmerkmale, die durchaus achtbar sind. Und da haben wir natürlich wirklich auch noch einen in Hinterhand, der, wenn er die Saison wieder so performt wie die abgelaufene, dann, also das ist schon eine ganz gute Besetzung da.
Sind schon ganz coole Aussichten, ne?
Ja.
Und das ist ein bisschen auch, was dann vielleicht jetzt diese Euphoriewelle des 5:1 gegen Hannover so fortschwappen lässt, weil
die
Aussichten gar nicht so schlecht sind.
Ja, du hast
man
natürlich
so ins Schwärmen gerät vielleicht, ne?
Du hast Fabian Rehse, gibst du ab, dann gibst du natürlich eine reichliche Torgefahr und Torvorbereitungsgefahr, geht verlustig, Finn Bartels bekanntermaßen Karriereende. aber es bieten sich dann immer Chancen für neue Leute, ne? Und wie gesagt, also ein bisschen Name-Dropping und Shuto Mashino, wer sollte sich sonst besser für Name-Dropping eignen als Shuto Mashino?
Das ist das, der Name als geliebter Mic-Drop.
So, jetzt brauchen wir aber noch ein paar Verteidiger, ne?
Jetzt brauchen wir noch ein paar Verteidiger und um noch mal einen Schlenker zu machen, ein Stürmer soll kommen, ein Stürmer wird kommen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn es dann einer von dieser Qualität ist, wird es natürlich dann gleichermaßen für Fridtjonsson und Arp und so weiter schon wieder ein bisschen kribbelig, ne? Stürmer Nummer 4, 5 dann irgendwie. Mhm. Vielleicht gibt es da auch dann nochmal was auf der Abgangsseite zu kommunizieren.
Gehe ich fest von aus, dass da dann gegebenenfalls sich da auch noch Veränderungen, wie man dann in der Branche gerne sagt, die Türe ist zu beiden Seiten geöffnet irgendwo. Und Fiete Arp sehe ich ohnehin weniger im Sturm als Alternative auf der Schiene. Also auf den Außenbahnen ist ja schon mehrfach ausprobiert worden von Marcel Rapp. In Ansätzen vernünftig, bei mehr Konstanz wäre es noch besser oder so, aber es ist zumindest eine Option. Das muss man klar sagen.
So sieht's aus.
Verteidiger.
Wir brauchen noch Verteidiger.
Wir brauchen Verteidiger. Und die auch noch mit links schießen können. Jetzt wird es ganz eng.
Jetzt wird es schwierig.
Ja.
Jetzt wird es schwierig.
Wir haben ja mit Karl dem Großen, ne, also Karl Johansson, dem Schweden, haben wir ja schon einen potenziellen Abwehrchef. In An- und Abführungszeichen muss ja auch alles erst mit Taten nachgewiesen werden. Aber Karl der Große auf jeden Fall, was die Körperlänge anbelangt, ist ja schon unter Vertrag bei Holstein. Zweikampfstarker Spieler, kopfballstarker Spieler, vielleicht so eine Qualität, Antritt schnell und so weiter, die bislang vielleicht ein bisschen in dem System der bisherigen Deckungsspieler nicht so vorhanden gewesen ist. Wäre natürlich dann wünschenswert, dass es da ein Pendant, der ist rechtsfußend, dass man dann, sag ich mal, in einer Viererkette dann auf der linken Innenverteidigerseite dann auch einen Linksfuß hat. Aber das ist, genau wie den linken Schienenspieler zu finden, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Also, wenn man sich die einschlägigen Portale durchschaut oder sowas und selber mal nachblättert und sich die Mühe macht, dann wird man feststellen, also wird ja immer der Name für die linke Schiene zum Beispiel Okorochi genannt. Ne? Der ist mit Sandhausen abgestiegen, hätte sonst auch Vertrag gehabt, dann hätte man Ablöse zahlen müssen. Jetzt ist er vertragsfrei sozusagen. Das macht die Sache aber nicht billiger. Nee, also nee, ganz im Gegenteil. Nee, nee. Was die Ablöse anbelangt, das fließt jetzt nicht 1:1, aber zu gewissen Prozentsätzen dann in die Gehaltsforderungen mit ein des Spielers.
Und die Hand.
Ja, wie auch immer das dann geregelt wird oder sowas. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Größenordnung, wenn man liest, wer angeblich Interesse an dem hat oder so, würde mich das schon wundern, wenn er denn hier aufschlägt.
Der Weg zu St. Pauli wäre jetzt ja auch frei. Der Transfer von Lead Paccarada so zum 1. FC Köln ist bestätigt.
Genau.
Der Transfersperre stand das ja noch so ein bisschen im Raum, aber.
Ja, also wie gesagt, da beim Wettbieten glaube ich nicht, dass Holstein da gewinnt. Also wenn es denn zu einem Wettbieten kommt oder so. Es kann aber können natürlich auch wirklich andere Gründe eine Rolle spielen, ne? Dass man als Spieler sagt oder die Beraterstelle sagt, gut, Geld muss auch sein, ist ja klar. Aber es gibt hier auch andere Faktoren, die eine gewichtige Rolle spielen und da gibt es das Plus dann für Holstein. Auch das ist ja möglich irgendwo. Aber im Fall Okorochi glaube ich das eher jetzt nicht. Ein Innenverteidiger ist einer der Ahmet Gürleyen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst sorry. Innenverteidiger von Wien Wiesbaden. Auch ein harter Hund, hat man gesehen in den Relegationsspielen. Ist allerdings jetzt nicht ein ausgewiesener Linksfuß. Könnte aber trotzdem von Interesse sein. Dann ist natürlich Benedikt Gimber von Jan Regensburg auch abgestiegen. Der ist nun Linksfuß, kann auch Sechser spielen auf der Doppel-Sechs und so weiter. Aber da ist Holstein sicherlich auch nicht der einzige Interessent irgendwo. Also da ließe sich das jetzt, wir müssen uns ja auch ehrlich machen, wir wissen es auch gar nicht genau.
Nee, ne? Also, ganz so sieht's aus. Also es sind tatsächlich immer, ja, das ist ja das typische Transferfenster Sommerlochgeschäft sozusagen.
Genau.
Die Saison ist zu Ende und jetzt guckt man mal, was könnte passen, wer ist wo verfügbar, wer ist wie teuer, wer passt ins Profil. Marc Brink ist auch noch so ein Name, der aus Dänemark. Ich hatte neulich mal Kontakt zu Kollegen in Dänemark, die wissen auch nicht mehr.
Nee.
Wissen auch, dass das irgendwo vielleicht ein Thema zu sein scheint, weil irgendwo kommen sowas ja, solche Gerüchte ja auch her. Also da ist womöglich erstmal ein leises Interesse oder so vielleicht da, oder auch da hat man sich überlegt, was wäre für ihn der nächste Schritt, wo könnte er hingehen und so. Aber genau der gleiche Erkenntnisstand wie bei uns.
Ja.
Also da müssen wir auch erstmal abwarten.
Ein Aufruf an dieser Stelle an alle Spielerberater, die ja sonst auch immer fleißig sind, wenn alle Messen gesungen sind, dass ihre Schützlinge schön präsentiert werden in der Öffentlichkeit, wäre jetzt ja mal in der Angelegenheit geben und nehmen. Auch mal eine schöne Sache, wenn sich jemand mal melden würde, also Telefonnummer kriegt man hier beim Podcast von mir also hundertprozentig raus, sonst einfach direkt an den Podcast schreiben, um uns nähere Informationen zukommen zu lassen. Denn selber jetzt irgendwo beim Spielerberater mit dem in Kontakt zu treten, auch wenn man sich vielleicht schon länger kennt irgendwo, ist in dieser Transferperiode schwierig.
Hochgradig.
Sagen wir es mal so. Hochgradig schwierig.
Ne, also, leidvolle Erfahrung.
Also bitte melden einfach.
Ja, ne? Ganz einfach. Tut nicht weh, geht schnell.
Wir halten auch vieles geheim, nicht alles oder so, ne? Aber
wir sind ja hier unter uns.
Ja, so sieht's doch mal aus. Ne?
Also. Das machen wir mal so und dann warten wir mal, was da kommt. Warten auch ein bisschen länger, denn wir verabschieden uns dann jetzt auch in eine kleine Sommerpause und harren mal der Dinge, die da kommen, werden das natürlich ganz genau im Auge behalten und dann auch entsprechend natürlich auf KN Online und in der Kieler Nachrichten, E-Paper, Print und wo überall, Facebook, Twitter und Instagram und wenn was passiert, euch auf dem Laufenden halten. Aber wir holen dann mal podcastmäßig ein bisschen Luft und sind dann natürlich rechtzeitig zur neuen Saison, vor der neuen Saison, dem Saisonstart letztes Juli-Wochenende, da sind wir auf jeden Fall wieder da und hoffentlich dann mit einer kompletten Mannschaft, mehr oder weniger kompletten Mannschaft, wo wir dann das Trainingslager schon mal ein bisschen einschätzen können, was da passiert ist, wie da gearbeitet wurde. Und dann gucken wir mal. Ansonsten haben wir noch.
Selbstverständlich sind wir vorher, wenn irgendwas
natürlich
Bahnbrechendes natürlich passiert, natürlich auch wieder am Rohr. Das ist auf doch gar keine Fall Frage. Ja, und dann, ich muss an dieser Stelle noch einen kurzen Einwurf machen.
Ja.
Wegen diverser Nachfragen, was die Dauerkarten anbelangt, bin ich jetzt hier zwar nicht der Vereinssprecher oder sowas, aber um auch meinen Urlaub dann in Ruhe genießen zu können. Also nach Rücksprache mit dem Club sieht es so aus, dass er im Laufe der nächsten Woche Details zum Dauerkartenverkauf bekannt geben wird. Da sind sie in den finalen Entscheidungen und was Preisgestaltung und ähnliche Geschichten und Terminierungen anbelangt. Also am besten im Laufe der nächsten Woche mal auf der Holstein Homepage nachblättern oder bei KN. Da werden wir es natürlich auch berichten.
Genau.
Da werden dann nähere Informationen kommen. Das offensichtlich Interesse von Zuschauern ist, zeigt nicht nur die Nachfragen nach Dauerkarten jetzt bei uns hier, sondern auch, wenn man da nochmal zurückblicken soll, die Zuschauerresonanz in der vergangenen Saison mit 12.000 und ein paar zerknackten Zuschauern, ein Uraltrekord gebrochen. Das ist für Kieler Verhältnisse 12.100 und ein paar zerknackte Zuschauer, das ist schon ehrenwert, sagen
absolut,
wir mal so.
Absolut. Kann man sich freuen auf die neue Saison, wenn es dann auch da so weitergeht. Ganz genau. Ansonsten kann ich euch noch ans Herz legen, morgen nochmal bei KN Online und auf den Podcast-Formalen reinzuschauen, denn auch wenn wir dann jetzt hier mit ein bisschen Pause machen. Die Kollegen von Timeout THW sind da nochmal wieder am Start mit dem neuen deutschen Meister, wieder deutscher Meister, 23. Mal deutscher Meister THW Kiel. Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Und zum Abschied mit Niklas Landin eine Podcast-Folge. Das dürfte sich auf jeden Fall lohnen.
Davon gehen wir aus.
Da nochmal reinzuhören. In diesem Sinne, mit diesem kleinen Hinweis, würden wir ja auch euch in die Sommerpause entlassen. Wünsche erstmal eine schöne Kieler Woche. Steht uns ja auch ins Haus. Und dann gucken wir mal, was bei Holstein passiert. In Sachen Transfers, in Sachen Vorbereitung. Trainingsstart ja auch dann schon am Montag nach der Kieler Woche. Und dann geht's langsam auf die neue Saison. Opa?
Ja.
Vielen Dank, erhol dich ein bisschen.
Sehr gerne. Ja, das muss ich mich gerne erholen, das macht mir ja Spaß. Also von daher ist alles gut. Und ich bin also auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich der neue Kader zusammenstellt und was dann die sportliche Leitung dabei rauskitzelt. Das können wir doch mit hohen Mutus entgegenblicken.
Shooter Maschino.
Ja, genau.
Shooter Maschino. Ich habe mein letztes, muss dazu sagen, mein Holstein-Trikot, mein letztes Holstein-Trikot, was ich mir gekauft habe, damals, da steht noch Lollo Ilski hinten drauf. Ne?
Ja, sauber.
Wenn jetzt Shooter Maschino kommt, ne, dann könnte man da ernsthaft drüber nachdenken. Ja. Auch als Journalist, der die journalistische Distanz wahren muss.
Ach, shit, auf Neutralität, echt.
Shooter Maschino. Klarer Arbeitsauftrag, Herr Stöver. In diesem Sinne. Da draußen macht das gut. Opa, vielen Dank. Wir hören uns
gerne. Ciao,
zur neuen Saison wieder. Tschüss.